knapp 5 Jahren, im Jahr 2008, wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in die österreichische Gesetzgebung integriert. Darüber soll in dieser Sendung gesprochen werden. Sie heißt Österreich und die UN-Konvention – nur ein Traum? Willkommen zu unserer ersten Sendung aus dem ORF Kulturcafé im neuen Jahr, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Wir wollen einen aktuellen Stand über die österreichische Umsetzung der UN-Konvention geben. Im Jahr 2012 hatte sich auch die österreichische Bundesregierung mit der UN-Konvention und den vielen richtungsweisenden Entscheidungen des Monitoring-Ausschusses befasst und einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Dürfen wir 2013 optimistisch sein oder werden viele gute Vorschläge auf der Strecke bleiben? Das ist die Frage, die sich in unserer heutigen Diskussion stellt. Ich begrüße die Vorsitzende, die langjährige Vorsitzende, nunmehr geschäftsführende Vorsitzende, Magistra Marianne Schulze, Vorsitzende eben des Monitoring-Ausschusses. Und dann Gerda Ressel, sie ist Mutter einer Tochter mit Behinderung, Obfrau des Verein Behindertenombudsmann und auch Sachwalterin. Und von Ihnen würde ich gerne aus der Praxis ein paar Impulse hören, was ist Ihrer Meinung nach notwendig, was brennt bestimmten Gruppen von Menschen mit Behinderungen unter den Nägeln. Ja, die erste Frage an Sie, Frau Magistra Schulze. Die Vereinten Nationen haben sich ja nicht von Anfang an mit Behinderungen befasst. Dieses Thema wurde erst rund seit einem Vierteljahrhundert in den Fokus gerückt. Wie sehen Sie denn die internationalen Entwicklungen, bevor wir dann zu den österreichischen Entwicklungen gehen? Und können Sie da auch Vergleiche ziehen vom Stellenwert, welche Länder sind da schon voraus? Wie ist Österreich im Vergleich der anderen Ländern? Und dann gehen wir ins Detail, was in Österreich so alles derzeit passiert oder nicht passiert.
Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ja, im internationalen Bereich hat sich in der Frage des Menschenrechtsschutzes für Menschen mit Behinderungen enorm viel getan. Wenn man eben darauf zurückblickt, dass man Mitte der 70er Jahre noch darüber gesprochen hat, ob und inwieweit man den unter Anführungszeichen geistig Retardierten ein paar Dinge zugestehen kann und will, hin zu einer Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 2006 beschlossen worden ist und der in der Zwischenzeit von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen mehr als 150 durch Unterschrift und ein Großteil auch durch Ratifizierung ihre Zustimmung ausgedrückt haben, dann sieht man, dass da unglaublich viel weitergegangen ist und gerade seit Beschluss der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vor 6 Jahren, da knapp 7 Jahren jetzt, ist gerade auf der internationalen Ebene im Bereich Entwicklungszusammenarbeit in der Anerkennung, dass man zum Beispiel entwicklungspolitische Vorhaben nicht umsetzen wird können, wenn die nicht inklusiv und barrierefrei gestaltet werden, enorm viel weitergegangen. Mhm. Grundsätzlich sehe ich einen Trend, dass sehr, sehr viele Staaten sehr schnell die Konvention ratifizieren. Aus verschiedensten Beweggründen heraus, ein zentraler scheint mir jener zu sein, dass es als schandhaft gilt, Menschen mit Behinderungen Menschenrechte nicht anzuerkennen. Das heißt, dass Scham damit verbunden wird, dass man möglicherweise so dasteht, als ob man die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen nicht anerkennt. Zum anderen aber auch viele Staaten, und da würde ich Österreich ein Stück weit schon noch dazu zählen, die in diesem Wohlfahrtsfürsorgeparadigma meinen, schon so wahnsinnig viel Gutes für Menschen mit Behinderungen zu tun, dass es ihnen ja eine Selbstverständlichkeit ist, so eine Konvention anzuerkennen und zu ratifizieren, weil das ja ganz in diesem Duktus drinnen ist, des guten Tuns. Und dieses gute Tun ist so wahnsinnig schön und lieb gemeint, dass in vielerlei Regierungen auch der Spuk umgeht, dass man damit auch menschenrechtlich konform handelt. Und da hat sich in den letzten 6 bis 7 Jahren ein fundamentaler Wandel aufgetan, dass Regierungen sehen, dass das, was sie Gutes tun, sehr stark von einem Fürsorge- und Wohlfahrtsgedanken geprägt ist, der mit der Selbstbestimmung, die in der Konvention vorgeschrieben ist und ganz klar herausgearbeitet ist, so nicht in Einklang gebracht werden kann. Dass Fürsorge und Wohlfahrt nicht automatisch die Förderung und Unterstützung von Selbstbestimmung sind. Und da sehe ich Österreich in einem guten Mittelfeld.
Karl Kraus hat ja einmal gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und ich denke eben, dass man da hier dieses fürsorgliche, herabbeugende Denken da hinein subsumieren könnte. Und das Zuhören auf die Betroffenen und auf die Notwendigkeiten auch für ein selbstbestimmtes Leben, da offensichtlich nicht nur in Österreich, sondern auch international zu kurz kommt, wenn ich das einmal so kurz zusammenfassen kann.
Ja, wobei ich glaube, dass die Konvention eine Grundherausforderung herausarbeitet oder deutlich macht, indem es der erste Vertrag ist, der auf der internationalen Ebene unter massiver Beteiligung der Zivilgesellschaft diskutiert und finalisiert worden ist, wenn man jetzt die Landminenkonvention für einen Moment außer Acht lässt. Da geht es dann um diese Grundfrage, wie funktioniert partizipative Politik? Das ist eine Frage, die gerade Menschen mit Behinderungen aufgrund der ganz starken Marginalisierung unglaublich unter den Nägeln brennt. Aber das ist eine prinzipielle Frage, wie gehen wir mit Partizipation, mit politischer Teilhabe quer durch alle gesellschaftspolitischen Bereiche, gerade auch in der Politik im Sinne der Gestaltung der grundlegenden Lebensbereiche um. Und da, glaube ich, manifestiert sich einfach in der Konvention ein Trend oder ein Bedürfnis, das für sämtliche Sektoren, wenn man so möchte, der Zivilgesellschaft ein wichtiges Anliegen ist. Und dass daher das jetzt auch in der Umsetzung der Konvention so ganz besonders deutlich zutage tritt. Selbstverständlich extrem verstärkt dadurch, dass Menschen mit Behinderungen die längste Zeit aus der gesellschaftspolitischen Mitte herausgedrängt waren und es großteils noch immer sind.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out.
Ich freue mich, dass sehr viele Gäste hier im ORF Kulturcafé sind. Ich würde gerne jetzt zu Österreich zurückkommen. Ich habe unter anderem in der Vorbereitung auch mit Martin Ladstätter vom Verein Bizeps gesprochen, der ja auch im Mitglied des Monitoring-Ausschusses ist, und habe ihn auch um eine Bilanz gebeten. Er kann also aufgrund der Feiertage hier nicht sein. Und er hat mir aber eine schriftliche Stellungnahme geschickt. Und ich möchte einiges davon vorlesen und Sie um eine Stellungnahme dazu bitten, was Sie davon halten. Und er schreibt also bei der ersten Sache über die prinzipielle Wirkung dieses Ausschusses, dass die behinderten Menschen prinzipiell sehr zufrieden damit sind, dass klare und inhaltlich herausfordernde Stellungnahmen im Laufe der Jahre im Monitoring-Ausschuss erstellt wurden, dass die Grundsatzdokumente unumwunden aufzeigen, welche große Baustellen es in der Behindertenpolitik bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention noch in Österreich gibt. Das aber, und das schreibt er ganz explizit, nicht so funktioniert hat, die mangelnden Ressourcen sind. Bis zum heutigen Tage hat der Monitoring-Ausschuss keinerlei finanzielle Ressourcen, schreibt er, und man muss hoffen, dass das Bundesministerium für Arbeit zumindest das Notwendigste finanziert. Zudem sind ja auch die meisten Tätigkeiten ehrenamtlich in diesem Monitoring-Ausschuss. Jetzt sind ja Sie auch davon betroffen. Sie sind die Vorsitzende, Sie haben ja die Hauptlast dieser Arbeit gehabt. Wie geht man mit so einer Situation um? Stimmt das überhaupt? Die erste Frage.
Also was Martin Ladstätter hier sagt, stimmt und wird auch im Bericht des Monitoring-Ausschusses an den Bundesbehindertenbeirat, dessen Subgremium der Ausschuss hier ist, auch bestätigt. Aber ich würde gerne zwei Schritte zurückrollen. Zunächst einmal festzuhalten, Österreich hat diese Konvention ratifiziert und die Bundesregierung hat dabei dem Parlament in den erläuternden Bemerkungen, Zitat, gesagt, es würde diese Konvention keinen Handlungsbedarf auslösen. Damit verbunden war zum einen die Annahme, dass man inhaltlich angesetzt und Politik vis-à-vis Menschen mit Behinderungen nichts ändern muss. Und damit war auf der anderen Seite auch verbunden die Annahme, dass es eine Überwachung in dem Sinn nicht geben muss, sondern dass es lediglich pro forma ein Gremium geben muss, das dann auch nur pro forma tagt und dann auch noch pro forma feststellt, dass alles wunderbar ist. Aus der Perspektive heraus gesehen, kombiniert mit der Tatsache, dass man hier vor allem oder eigentlich ausschließlich Personen aus der Zivilgesellschaft in dieses Gremium hinein berufen hat, ergibt sich eine Grundannahme, wonach man einfach auch keine Ressourcen gebraucht hat. 4 Jahre später, glaube ich, sind alle Beteiligten ein Stück weit gescheiter und haben ein anderes Verständnis dessen, was Überwachung ist, haben ein anderes Verständnis dessen, was ein solches Überwachungsgremium eigentlich können müsste und sehen, denke ich, hoffe ich, auch einen anderen Wert in der Arbeit, die in den 4 Jahren geleistet wurde. Faktum ist, dass der Monitoring-Ausschuss bis heute kein offizielles Budget hat. Es wurde dem Ausschuss in der Gesetzesgrundlage eine Halbtagsstelle im Sozialministerium zugestanden. Das sind, ich glaube, irgendwas bei 25.000 Euro um den Dreh rum. Und das ist es. Jetzt, glaube ich, sollte man der Fairness halber festhalten, in der Praxis ist es so, dass das Sozialministerium sich unglaublich bemüht, den Ausschuss tatsächlich auch zu unterstützen und eben auch Kosten, die entstehen, auszugleichen. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass zwar die 13 Mitglieder nach wie vor ehrenamtlich arbeiten, dass aber der, die Vorsitzende, eine Aufwandsentschädigung erhält. Das alles darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz der guten Zusammenarbeit der Monitoring-Ausschuss eigentlich als ein unabhängiges Gremium beim Parlament oder in einer anderen Art und Weise völlig unabhängig aufgestellt sein sollte. Das auch zum Nutzen des Sozialministeriums vor dem Hintergrund, dass in Österreich historisch das Sozialministerium für die Belange von Menschen mit Behinderungen zuständig ist. Und eben diese Zuständigkeit für barrierefreie Inklusion im Sinne der Konvention aber weit über das Sozialministerium hinausgeht, sprich sämtliche Fachministerien für die Umsetzung der Konvention zuständig sein müssten. Solange hier ein Subgremium des Bundesbehindertenbeirats, der doch ein Beratungsgremium des Sozialministers ist, in einem Fachressort eine gewisse Zuständigkeit hat, werde ich diese Querschnittsmaterie nicht adäquat kommunizieren können. Hinzu kommt eben auch, dass andere Gleichbehandlungsstellen, die Volksanwaltschaft und dergleichen, alle ein separates Budget sehr wohl haben. Das müsste für den Monitoring-Ausschuss möglich gemacht werden, gar keine Frage. Aber ich denke, dass sich vor der Zersplitterung der verschiedenen Anwaltschaften und Gleichbehandlungsstellen sich langsam aber sich die Frage herausarbeitet, wo können wir ein Gremium schaffen, das unabhängig für sämtliche menschenrechtliche Belange zuständig ist und das gemäß der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gleichzeitig auch partizipativ arbeitet. Das heißt, ich glaube, das eine Positive im Monitoring-Ausschuss sind die öffentlichen Sitzungen, die Teilhabe von Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern möglich machen. Und dieses Element der Partizipation sollte quer durch sämtliche menschenrechtliche Überwachungsaufgaben möglich gemacht werden.
Ich würde bitten, die erste Musikzuspielung zu geben. Wir befinden uns bei Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr.
Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high-flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her. Her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I hand you like a brother. Or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other?
Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus, heute zum Thema Österreich und die UN-Konvention. Nur ein Traum. Frau Magistra Schulze, Sie haben jetzt vorhin gerade uns erzählt, dass der Monitoring-Ausschuss eigentlich beim Parlament situiert sein sollte, aber letztendlich im Sozialministerium resortiert und dass daher die anderen Ministerien sich dann nicht betroffen fühlen oder nicht eingebunden werden können. Das ist auch ein Mangel, den Betroffene, unter anderem auch der Martin Ladstätter in seiner Stellungnahme bemängelt haben. Andererseits aber auch die Bundesländer auch nicht in die Pflicht genommen werden. Meines Wissens ist es auch schwierig, dass man Experten oder Expertinnen in die Sitzungen bzw. in die Gespräche einbezieht. Wie sieht es denn da aus? Und sehen Sie eine Möglichkeit, dass das mittel- oder längerfristig tatsächlich dann zum Parlament kommt, so wie das die Volksanwaltschaft ja auch ist?
Ein paar Dinge, die man auseinanderdröseln muss. Also das eine ist ja, ich glaube, dass es notwendig ist, dass ein unabhängiges Überwachungsgremium, das für Menschenrechte zuständig ist, dem Parlament zugeordnet ist. Und das muss das Ziel bleiben und das ist auch die Vorgabe der Konvention. Faktum ist, dass es den Föderalismus in Österreich gibt, auch wenn regelmäßig an den Monitoring-Ausschuss herangetragen wird. Er möge doch eine Stellungnahme verfassen, in der drin steht, dass der Föderalismus abgeschafft werden soll. Es gibt ihn und es ist zu respektieren, dass die Länder da ihre eigene Hoheit darüber haben, ob und inwieweit sie hier Gremien einrichten, beziehungsweise das Ob ist durch die Konvention erledigt, sie müssen, aber wie sie es tun, ist den Ländern überlassen. Es gibt einige Bundesländer, mit denen die Zusammenarbeit relativ gut funktioniert. Es gibt einige Bundesländer, die sich sehr stark darauf zurückziehen, dass der Monitoring-Ausschuss eben für die Bundes- und nicht für die Länderebene zuständig ist. Ich denke mir, das ist auch eine Frage des Faktors Zeit, bis man sich da aneinander herantastet. Die Kritik, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass es nicht möglich ist, Expertinnen und Experten in den Ausschuss einzuladen. Aber wir bemühen uns sehr wohl, soweit wir das ressourcentechnisch können, Personen, die in einem Thema besonders kundig sind, in den Ausschuss einzuladen. Das, was manchmal mit Schwierigkeiten behaftet ist, ist verantwortliche Politikerinnen und Politiker in den Ausschuss.
Das war vermutlich gemeint, ja.
Das war jetzt nicht notwendigerweise bei mir eine Assoziation mit Expertinnen und Experten, ohne
jemanden
nachtreten zu wollen. Aber da hat es ein oder zwei Schwierigkeiten gegeben, aber grosso modo funktioniert das sehr gut und ich muss gerade auch den zuständigen Sektionschefs und Chefinnen hier ein Lob aussprechen, dass sie sehr willig in den Ausschuss kommen und hier durchaus nachhaltig an der Zusammenarbeit interessiert sind.
Kurze Zwischenfrage. Sie machen ja auch immer die Monitoring-Sitzungen in den anderen Bundesländern, nicht nur in Wien. Kommen dann Vertreter der jeweiligen Bundesländer dann auch dazu, wenn Sie sie einladen?
Das ist eine kleine Herausforderung, die Sie da ansprechen. Grundsätzlich sind die öffentlichen Sitzungen öffentlich und daher für alle offen. Die Einladungspolitik des Monitoring-Ausschusses bis jetzt ist die, es wird eine Einladung ausgesendet und es kommt, wer kommen möchte. Das heißt, es hat noch keine proaktive Einladungspolitik des Ausschusses gegeben. Damit ist und war der Ausschuss davon abhängig, dass es an die zuständigen Stellen im Land auch weitergeleitet wird. Das hat in einigen Fällen sehr gut funktioniert. In Innsbruck weiß ich, dass Vertreterinnen und Vertreter aus der Landesverwaltung da waren und auch sehr begeistert waren. Bei der Sitzung in Graz war der zuständige Soziallandesrat dabei. Das sind hoffentlich Beispiele, die Schule machen. Und bei der letzten Sitzung, die in Wien stattgefunden hat, Anfang Oktober zum Thema Bildung, ist der Vorsitzende des Bundesbehindertenbeirats, der Herr Sozialminister Hundstorfer, auch dabei gewesen. Da scheint sich schon auch eine Kultur zu etablieren, dass höherrangige Expertinnen und Experten an den Sitzungen teilnehmen.
Bevor ich Sie dann noch fragen werde, wie Sie mit der Umsetzung zufrieden sind oder ob es überhaupt eine solche greifbar gibt, würde ich ganz gerne aus der Praxis die Frau Ressel, die bis jetzt geduldig und interessiert zugehört hat, fragen, was für Sie denn aus der Praxis heraus Forderungen sind, wo ein selbstständiges Leben von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-Konvention gefördert werden könnte, beziehungsweise wie Sie die Umsetzung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das Verhältnis der Regierung bzw. des Parlaments zum Monitoring-Ausschuss sehen?
Also ich selber bin sehr, sehr froh, dass es den Monitoring-Ausschuss gibt, denn ich kann mich immer wieder auf die UN-Konvention auch berufen, kann drohen Aber das Problem ist, dass Theorie und Praxis ganz weit auseinanderklaffen. Es hat sich in den vielen Jahren, wo Behindertenpolitik gemacht wird, eingebürgert, dass die Institutionen eine Machtposition haben. Das heißt, es ist ein Macht im Staat sozusagen entstanden. Und da gibt es ganz exzessive Drohungen, wenn behinderte Mitbewohner oder die Eltern, wenn die nicht so funktionieren, wie es der Institution gut tut, ja, dann kann man ja sozusagen die Position wechseln und woanders hingehen. Es hat eine Entwicklung stattgefunden zur Selbstbestimmung, zur Assistenz. Das haben behinderte Menschen voll aufgenommen, auch in den Werkstätten, dort, wo es selbstbestimmt Lebengruppen gibt. Aber bei den Betreuern schaut das eigentlich in vielen Fällen ganz anders aus. Da gibt es also die diversesten Beispiele. Wenn ich sage, dass eine junge Frau einen jungen Mann stalkt, ihn wirklich belästigt und man sagt dann, das ist das Leben, dann denke ich mir, die Leute, die dort in der Umgebung sind, haben aber nicht verstanden, worum es geht. Wenn jemand in einer WG nach 10 Jahren sexuell genötigt wird, sich dagegen wehrt, sich dagegen ausspricht und der 87-jährigen Mutter gedroht wird, sie soll sich halt eine andere Institution suchen, dann denke ich mir, wo ist da der psychosoziale Leiter und was ist mit all denen, die diese Institution leiten, haben die nichts mitgekriegt? Noch dazu, wenn es da um Institutionen geht, die in der Öffentlichkeit, in den Medien selbstbestimmt Leben propagieren.
Ganz kurz, das Thema Wohnen und auch das Thema Betreuung sind ja zentrale Themen, die auch in der Konvention drinnen stehen und auch mit dem Gedanken der Selbstständigkeit konfrontieren, also die diesen Gedanken auch mitnehmen wollen, dass es ein selbstbestimmtes Wohnen gibt, zum Beispiel. Wir haben auch eine Sendung bereits darüber gemacht, zu der Sie ja damals auch Stellung genommen haben. Das sind jetzt sicher Details, aber grosso modo, wo Sie sich damit beschäftigt haben, sind wir eigentlich Schritte weitergegangen in Richtung Selbstständigkeit oder wird es auf absehbare Zeit so bleiben, dass man sagt, friss Vogel oder stirbt, wir haben halt nur das und wenn du was anderes willst, schau halt, dass du was anderes wo findest. Oder ist das jetzt etwas, womit Sie sich in diesem Teil nicht beschäftigen im Ausschuss?
Ich denke, der Monitoring-Ausschuss bekommt schon den einen oder anderen Eindruck dessen, was hier passiert. Wichtig ist mir festzuhalten, dass es um Selbstbestimmung geht und nicht notwendigerweise um Selbstständigkeit. Ich glaube, das sind zwei distinkte Begriffe und die Konvention propagiert die Selbstbestimmung und die Unterstützung derselben. Und da sehe ich aus menschenrechtlicher Perspektive einfach die ganz große Herausforderung, dass es hier eben auch um Macht geht, um Entscheidungsmacht, um institutionelle Macht. Ja. Und wer immer Macht hat, tut sich sehr schwer, diese abzugeben. Ja. Es dauert gerade auch für größere Institutionen immer etwas länger, zu verstehen, dass Macht abzugeben was unglaublich Kraftvolles ist, und dass es einem eigentlich selber auch besser geht, um das ein bisschen esoterisch zu formulieren. Aber dieser Prozess hat gerade erst angefangen. Aus meiner Perspektive heraus, diesen Prozess jetzt 4,5 Jahre lang beobachtend, würde ich sagen, man hat zunächst den Tanker festgezurrt. Man hat jetzt auf der Kommandobrücke verstanden, dass man hier einiges loslösen muss und diesen Tanker in einem, politisch mir egal, Links- oder Rechtsstrahl, aber in eine Bewegung bringen muss. Und die Kommandobrücke ist jetzt gerade dabei zu entscheiden, in welcher Art und Weise das Ruder rumgerissen wird. Da sehe ich einige Institutionen in diesem Prozess drinnen. Das heißt, man fängt an, im Umfeld des Tankers zu merken, dass sich da jetzt was tun wird. Aber in dem Sinne passiert, ist es noch nicht, weil auch an vielen Stellen, und das kann ich auch nachvollziehen, noch nicht klar ist, wohin dieser Tanker jetzt dann eigentlich soll. Also konkrete Bilder dessen, was es dann heißt, dass möglichst viele Menschen möglichst selbstbestimmt leben sollen, das fehlt. Und diese Bilder zu schaffen und möglich zu machen, glaube ich, ist die größte Herausforderung, die wir da momentan haben.
Zum Abschluss noch die Frage. Mir ist ja bewusst, dass der Monitoring-Ausschuss nicht nur sich auf diese Konvention bezieht, die sehr wichtig ist, die auch viele Impulse gesetzt hat, dass auch sehr, sehr viele Resolutionen oder Papiere, Protokolle auch entstehen, die man auch nachlesen kann. Ich glaube auch, dass auch ganz, ganz wichtig ist, diese Kommunikationsprozesse, die in den Monitoring-Ausschüssen stattfinden, die Lebendigkeit, die sich auch übertragen kann auf die Machtträger sozusagen. Trotzdem möchte ich die provokante Frage stellen, ist der Monitoring-Ausschuss, ist die UN-Konvention in Österreich ein Papiertiger?
Nein, Papiertiger ist es keiner, weil dazu gibt es einfach viel zu viele Indikatoren, dass man sich mit der Konvention beschäftigt. Dass das teilweise noch sehr oberflächlich ist, dass das aus meiner Perspektive heraus sehr stark von Überforderung auch gezeichnet ist, ist klar. Aber ich denke mir, dass wir in diesen 4,5 Jahren von es passt alles, es gibt keinen Handlungsbedarf, hier muss nichts passieren, mit dem nationalen Aktionsplan, den man durchaus kritisieren kann, aber mit dem Faktum, dass es so etwas gibt, dass ein Monitoring-Ausschuss 46 Sitzungen absolviert hat, mehr als 40 Stellungnahmen produziert hat, die unter monitoringausschuss.at sowie auch die Protokolle alle einlesbar sind. Da ist viel passiert, da haben sich viele Institutionen, da haben sich auch viele Träger damit auseinandergesetzt und da ist was ins Rollen gekommen, von dem ein Kollege sagt, wenn du den Sauerteig dann einmal in den Bottich hineingeschmissen hast, dann geht er einfach auf und das kannst du dann nicht verhindern.
Wir hören schon die Abschlussmusik, trotzdem noch eine letzte Frage. 2008 bis 2013, wenn wir jetzt nochmal 5 Jahre dazu nehmen, 2018. Was hoffen Sie oder halten Sie für möglich, dass durch die Arbeit des Monitoring-Ausschusses in Österreich umgesetzt werden kann?
Ich hoffe, dass es ein modernes Bild von Menschen mit Behinderungen gibt, dass eine Führungspersönlichkeit, eine Repräsentationsaufgabe mit einer Person mit Behinderungen für den überwiegenden Teil der Bevölkerung vorstellbar ist und dass damit verbunden Licht ins Dunkel nicht ins Dunkel ist.
Dann herzlichen Dank für die Diskussion. Ich bedanke mich bei all meinen Gästen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Singing fills the air. In the shank of the night when the doings are right, you can tell 'em I'll be there. Said the bumblebee, let's have a jubilee. When said the prairie hen, soon. Sure, said the dinosaur. Where said the grizzly bear? Under the light of the moon. How about you, brother jackass? Everyone gaily cried. You coming to the fracas? Over his specs he sighed. In the cool, cool, cool of the evening. Tell 'em I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening. Slick 'em on my hair. When the party's getting the glow on. Singing fills the air. If I ain't in the clink and there's something to drink, you can tell 'em I'll be there. If I can find the right sock by 11 o'clock, you can tell 'em I'll be there. If you need a new face or a tenor or bass, you can tell 'em I'll be there. If I can climb out of bed, put a hat on my head, you can tell 'em I'll be there.